Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zur Sonderreihe des BME-Podcasts Kaufkraft zu den E-Lösungstagen. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für zukunftsorientierte Beschaffung an der Hochschule München. Ich freue mich an dieser Stelle immer wieder ausgewählte Experten und Expertinnen rund um das Thema Digitalisierung im Einkauf begrüßen und befragen zu dürfen. Dabei stehen allerdings nicht nur die E-Lösungen selbst im Fokus, sondern wir betrachten das große Ganze rund um die Digitalisierung. Als Gesprächspartnerin heute darf ich Frau Beatrix Präzeptor begrüßen. Sie ist Chief Procurement Officerin der Mondi Group, einem führenden Industrieunternehmen im Bereich Papier- und Verpackungslösungen. Und an der Stelle herzlich willkommen, Frau Präzeptor.
Schönen guten Tag.
Ich hatte ja schon gesagt, wir werden uns rund um das Thema Digitalisierung bewegen. Allerdings die Frau Präzeptor, wir haben natürlich ein Vorgespräch geführt, kann das wunderbar auch in den Kontext setzen des Unternehmens. Das denke ich bei der Mondi Group natürlich zum Thema Digitalisierung eine besondere Rolle einnimmt. Vielleicht, Frau Präzeptor, stellen Sie an der Stelle erstmal sich vor, dann kurz auch Ihr Unternehmen, bevor wir dann in die inhaltliche Thematik einsteigen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute sehr darüber, dass ich hier sein kann. Und ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich habe meine Supply Chain und Einkaufskarriere vor rund 30 Jahren in einem Philips-Werk in Österreich begonnen, wo ich im Prinzip das Einkaufsgeschäft von der Pike aus gelernt habe. Nach 10 Jahren bin ich von der Elektronikbranche in die Baubranche gewechselt, damals zu Lafarge, heute Holcim, und habe dort den Bereich Supply Chain Management aufgebaut bzw. etabliert. Und mittlerweile bin ich seit 10 Jahren bei der Mondi wieder in dem Bereich Einkauf als Chief Procurement Officer tätig. Privat bin ich verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und einen Hund und lebe in Wien. Das Unternehmen, um das auch kurz vorzustellen, Mondi ist ein, wie Sie schon gesagt haben, ein führendes Verpackungs- und Papierproduzierendes Unternehmen mit rund 26.000 Mitarbeiterinnen, die in über 100 Standorten und 30 Ländern tätig sind. Wir sind in 3 Business Units aufgeteilt. Das ist, denke ich, auch wichtig, um die Komplexität für die Digitalisierung auch später zu erklären. Und diese Business Units sind entlang der Wertschöpfungskette aufgebaut. Das ganze Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind eigentlich die 2 dominanten Themen für unser Unternehmen schon seit einigen Jahren und wahrscheinlich auch noch einige, viele Jahre in der Zukunft.
Vielleicht können Sie ganz generell mal was zur Ausgangslage des Einkaufs bei Mondi, wie Sie ihn vorgefunden haben, wie so die Stellung im Unternehmen ist. Aus dem Vorgespräch habe ich schon ein spannendes Zitat mitgenommen. Entweder der Wahnsinn wird normal oder es wird doch noch mal besser. Ist quasi Präzeptor 2022. Inwieweit ist der Wahnsinn sozusagen normal, beziehungsweise was haben Sie vorgefunden, als Sie sich das erste Mal in verantwortlicher Position um den Einkauf bei Mondi kümmern durften?
Ja, also vor 10 Jahren, können Sie sich vorstellen, war das Thema Digitalisierung zumindest bei der Mondi noch ziemlich in den Kinderschuhen. Der Einkauf selbst war noch ziemlich reduziert auf, bitte verhandelt's mir noch die letzten 10% und macht's den Vertrag fertig. Und das hat sich ganz stark gewandelt in den letzten Jahren. Wenn ich mir heute anschaue, wie breit der Mehrwert und der Beitrag des Einkaufs ist, in Bereichen eben nicht nur von dem reinen Sourcing verhandeln, sondern in dem Bereich Lieferantenmanagement, Qualitätssicherung, Risikomanagement und all das natürlich unterstützt durch die Digitalisierung, haben wir schon einen ziemlichen Weg zurückgelegt. Und ich denke auch, dass dieser Weg zunehmend weitergehen wird, weil einfach die Anforderungen sowohl an die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette als auch in der Art und Weise, wie wir Lieferanten managen, stetig steigen wird.
Und vielleicht können Sie noch so ein bisschen was zu sagen, was Sie vorgefunden haben, weil man spricht ja im Zusammenhang mit Digitalisierung auch vom papierlosen Büro. Das muss ja für einen Hersteller von solchen Lösungen quasi zu ein Graus sein. Und natürlich vielleicht, wie Sie es auch angedeutet haben, durchaus klassische, noch herstellungsorientierte Industrie im wahren Wortsinne. Wie waren so die Startvoraussetzungen, um dann die Reise Richtung Digitalisierung zu beginnen?
Also ich kann ja auch das teilen. Es hat tatsächlich eine Diskussion gegeben, ob wir den Request-to-Pay-Prozess automatisieren wollen, weil wir ja als Papier- und produzierendes Unternehmen auch gerne haben, dass die Rechnungen ausgedruckt und verschickt werden. Ich denke aber auf der anderen Seite, auch als papierproduzierendes Unternehmen muss man wettbewerbsfähig sein. Und damit ist es ganz klar, dass alle administrativen Prozesse über kurz oder lang durch digitale Lösungen ersetzt werden. Was ich vorgefunden habe damals, war eine sehr zerklüftete IT-Landschaft. Also das ERP-System ist SAP bei Mondi, allerdings verschiedene SAP-Systeme, die gewachsen sind. Also jede Business Unit hat mindestens eine SAP-Variante. Und selbst innerhalb dieser Varianten wenig Harmonisierung, wenig gemeinsame Definition von Prozessen, von Stammdatenmanagement ganz zu schweigen. Also es war eine sehr zerklüftete und inhomogene Landschaft. Und das galt es natürlich in erster Linie mal aufzuräumen. Wir sind noch lange nicht fertig mit dem, aber zumindest die Basis zu schaffen, damit man auf dem dann aufbauen kann.
Und wie verargumentiert man da so eine Veränderung? Also welche Veränderungstreiber haben Sie da speziell vorgebracht, um zu sagen, wir müssen uns da jetzt anpassen? Das ist was ich oft wahrnehme, dass irgendwo alle hören und sehen, ja, Digitalisierung ist wichtig und irgendwie soll es auch den Einkauf betreffen. Aber oft genug steht der Einkauf da so ein Stück weit hinten an. Also welche Treiber haben Sie identifiziert, herausgearbeitet, um Ihre Initiative dann ins Laufen zu kriegen oder Ihre Transformation dann ins Laufen zu kriegen?
Also ich denke, die Mondi hat, so wie viele andere Unternehmen, sind wir vor 5, 6, 7 Jahren auf diesen Digitalisierungshype aufgesprungen und haben uns einmal sortiert, was ist wirklich für das Unternehmen wichtig und in welche Bereiche wollen wir reingehen, was die Digitalisierung anbelangt. Und das Gleiche gilt natürlich für den Einkauf. Ich denke, was besonders wichtig ist, ist, dass zuerst die Strategie und das Ziel kommt und dann überlege ich mir, wie kann die Digitalisierung mich darin unterstützen am Weg dorthin. Und genauso sind wir es auch angegangen. Also wir haben von den strategischen Zielen des Unternehmens abgeleitet die Einkaufsziele und dann uns überlegt, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, eben nachhaltiges Wachstum, den finanziellen Wachstum Beitrag leisten, Lieferantenmanagement in einer nachhaltigen Art und Weise sicherstellen, welche digitalen Lösungen benötigen wir hier, um dahingehend auch weiterzukommen? Und da ergibt sich dann ohnehin eine Anforderung nach der anderen, weil ich muss einmal die Basis schaffen und das Ganze, sagen wir jetzt einmal, die ganze Administration automatisieren, damit ich Ressourcen und Personen freispielen kann, die sich dann um die mehr wertschöpfenden Tätigkeiten kümmern können. Und wenn die das tun, dann kommt relativ bald die Frage, okay, und wie können wir diese Tätigkeiten hauptsächlich um den Source-to-Contract-Prozess herum auch mit digitalen Tools unterstützen? Und dort kommt ja dann eigentlich auch erst die wirkliche Intelligenz unter Anführungszeichen hinein. Also es ist so ein Schritt-für-Schritt-Approach. Ich muss aber auch dazu sagen, der Wahnsinn der letzten Jahre war natürlich ein unglaublicher Rückenwind für den Einkauf allgemein und für die Digitalisierung im Einkauf, weil der Schrei nach Transparenz, sei es um Risiko besser abzuschätzen, sei es um all die Anforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit darstellen zu können, das geht nur, wenn ich entsprechende digitale Unterstützung habe. Das übersteigt die Kapazität jedes Gehirns oder auch jeglicher Excel-Tabellen.
Sie haben es jetzt gerade dabei auch schon gestriffen. Sie haben das Thema Transparenz angesprochen, Automatisierung als Weg dahin. Inwieweit wurden denn bei dieser Transformation, die Sie in Richtung Digitalisierung gestartet haben, inwieweit haben Sie da Ziele konkret benannt? Haben Sie vielleicht sogar auch berechnen müssen? Oft gibt es ja dieses Thema Business Case, du kriegst nur ein Tool, wenn du dann so und so viel freimachst. Also wie kann man die Ziele da greifbar machen?
Also unser Unternehmen, aber ich denke viele andere, haben ein obsessives Verhalten zu dem Thema Business Case. Also man muss das in alle Richtungen im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode rechnen und das erachte ich auch als die größte Herausforderung. Es gibt schon Dinge, die man in der Theorie, Prozesskosten, Einsparungen bei Personal, möglicherweise sogar, wenn es um Transparenz geht, Risikokosten oder CO2-Einsparungen, die man möglicherweise auch in monetär festmachen kann. Aber gerade bei der Digitalisierung gibt es eine ganze Menge an Benefits, die man eben nicht in einem Business Case rechnen kann, sondern wo man bis zu einem gewissen Grad einfach an deren Mehrwert glauben muss. Ja, also wenn ich die Basis schaffe und dann in der Lage bin, Daten in Intelligenz umzuwandeln und dann bessere Sourcing-Entscheidungen treffen kann, schneller die Risiken abschätzen kann, wie soll ich das monetär bewerten? Da muss ich einfach wirklich davon überzeugt sein, dass Speed und Transparenz ein wichtiger Erfolgsfaktor sind und dass ich das eben entsprechend nur durch Digitalisierung erreiche, wenn ich so eine Komplexität abbilden muss, wie das ein internationales Unternehmen wie die Mondial. Hm.
Mir klingelt ja immer noch die Ohren. Das war quasi eine Business School Vorlesung, der ich gelauscht habe als Studierender. Und da hat der Professor mal gesagt, Transparency per se is not a value. Was können Sie da entgegenhalten? Er sagt, Transparenz alleine bringt nichts, aber haben Sie vielleicht, wenn Sie da Gegenrede starten wollen, also aus Ihrer Sicht, warum, und ich nicht, dass ich Ihnen widersprechen wollen würde, aber vielleicht können Sie es konkret machen, warum aus Ihrer Sicht Transparenz, die sich ja typischerweise aus der Digitalisierung ergibt, so ein wichtiger Wert ist.
Ja, wenn ich da ein Gegenklingeln in meinen Ohren dazufügen darf, you can't improve what you do not measure. Und man muss einmal den Lichtscheinwerfer auf die Themen werfen, man muss wissen, worüber man redet. Man muss wissen, wie groß ist das Problem, wie komplex sind die Themen. Erst dann kann ich sagen, okay, so ist die Ist-Situation und mit dieser Ist-Situation will ich zu folgender Zielsituation kommen. Und wir bewegen uns in einer Welt, die einfach nicht mehr sehr analog ist, wo ich sage, ich arbeite in einem Bereich, habe den ganzen Zugriff zu einem bestimmten Teil des Prozesses, sondern wir leben in einer Welt, wo es ganz viele Einflussfaktoren gibt, wo viele verschiedene Bereiche entlang der Supply Chain einen Impact auf das Endergebnis haben, nämlich, dass die Produkte zum Kunden kommen. Und das kann ich nur verbessern, wenn ich auch die notwendige Transparenz habe. Und ich denke, das beste Beispiel ist das Thema Risikomanagement. Wenn ich nicht weiß, wo meine Lieferanten ihre Vorprodukte kaufen oder ihre Rohmaterialien kaufen, dann bin ich auch viel später erst dran zu erkennen, ob da möglicherweise ein Risiko ist. Und wenn ich später dran bin, weil ich diese Transparenz nicht habe, dann heißt das, dass ich möglicherweise auch im Vergleich zum Mitbewerb später eine Lösung finden kann. Das heißt, Transparenz, würde ich sagen, ist nicht die Lösung, aber Transparenz ist die Basis, die überhaupt erst eine Lösung ermöglicht.
Werden wir dann beim Thema Digitalisierung ein Stück weit konkreter? Gab es so eine Handvoll von Maßnahmen oder auch Tools, ohne jetzt zwingend Anbieternamen nennen zu müssen, aber Dinge, wo Sie sagen, das hat in der Digitalisierungsinitiative einen echten Push gebracht, das war vielleicht so eine low-hanging fruit oder so ein Leuchtturmprojekt, wo dann wirklich alle gesagt haben, ah, jetzt habe ich es verstanden. Auch die Skeptiker lassen sich dann ja gerne von Erfolgen oder von wirklich ja ganz plastisch werdenden Mehrwerten dann auch überzeugen. Haben Sie da so ein paar Erfolgsbeispiele, will ich es mal nennen?
Ja, also ich denke, ein Erfolgsbeispiel war die Einführung einer Vertragsdatenbank, mit der man auch den ganzen Vertragsmanagementprozess abbilden kann, also Workflow und digitale Unterschrift, einfach weil man da einen wirklichen Painpoint lösen konnte. Also das ganze Vertragswesen, schauen, wo gibt's schon einen Lieferanten, wer arbeitet schon mit dem, wie sind die Vertragsbedingungen, das war alles sehr handgestrickt und ein sehr mühsamer Prozess. Und mit der Einführung einer Vertragsdatenbank oder eines Vertragsmanagement-Tools, das relativ schnell gegangen ist und eigentlich auch eine sehr kleine Lösung ist, haben die Nutzer, und das sind ja nicht nur der Einkauf, sondern auch deren Stakeholder, in relativ kurzer Zeit gesehen, wie man eigentlich das Leben für alle erleichtern kann, wenn man eine digitale Lösung einführt. Und das gehen wir jetzt halt Stück für Stück weiter. Jedes Unternehmen muss natürlich auch die eigene IT-Strategie und Infrastruktur definieren. Das ist bei uns ganz klar SAP. Das heißt, die erste Frage ist immer, gibt es eine SAP-Lösung dafür? Und hier dann zu schauen, ist die SAP-Lösung auch wirklich die richtige oder schießt man da mit Kanonen auf Spatzen, ist wahrscheinlich eine der Herausforderungen, die wir haben, wo wir dann sagen, okay, alles, was operativ in den Werken passiert, wo eine Vielzahl an andere Prozesse auch damit involviert sind, das muss im ERP-System bleiben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über reine Sourcing-Aktivitäten sprechen, die nur eine Handvoll von Mitarbeiterinnen betrifft, das kann dann durchaus auch in einem anderen Tool, eben einer Sourcing-Suite zum Beispiel, die auf SAP aufgesetzt ist, abgebildet werden. Und ich denke, diese Diskussion muss man im Unternehmen führen. Es sind manchmal sehr interessante Diskussionen, weil jeder von uns kriegt jede Woche zig E-Mails von neuen Tools, die entwickelt wurden, und genau das braucht man jetzt. Aber hier muss man dann auch die Disziplin haben, die eigene Strategie dann auch durchzuziehen.
Stichwort Strategie und Herausforderungen. Jetzt hatte ich ja gerade um Erfolgsbeispiele gebeten. Gibt es Themen, wo Sie sagen, Themenbereiche, wo Sie sagen, da hätten Sie sich es einfacher vorgestellt, oder da fehlt Ihnen sozusagen technologisch noch was, wo Sie sagen, also das wollte ich eigentlich angehen, aber das, was da am Markt verfügbar ist, respektive so, wie wir uns dazu aufstellen, da sind wir einfach noch nicht so weit, oder ist der Markt noch nicht so weit?
Das, was mir absolut fehlt, ist eine Lösung, um dieses sehr schmerzhafte Thema Master Data Management zu lösen. Also das Aufräumen, das Harmonisieren, aber auch dann das Managen von Stammdaten ist ein, und soweit ich weiß, in allen Unternehmen ein wirklich schmerzhaftes Thema. Und ich habe soweit noch keine Lösung gefunden, wie man dieses Thema mit digitaler Unterstützung lösen kann. Wir haben ein paar Versuche gestartet, das mit RPA-Lösungen anzugehen. Das hat ein bisschen funktioniert, aber auch nicht hundertprozentig. Und es ist natürlich auch ein Thema, das niemand wirklich angehen will. Es geht ganz tief ins Eingemachte, ist wahnsinnig komplex und a priori sieht man keinen Mehrwert. Der Mehrwert kommt ja erst später, wenn man dann die nächsten Schritte geht. Also da, wenn da jemand eine smarte Lösung hätte, bitte melden. Wir schauen uns das gerne und sofort an. Und den ersten Teil Ihrer Frage, den können Sie mir den nur noch einmal wiederholen?
Nee, also das ging so in diese Richtung. Ja, das war einfach auch, das ist Dinge, weil man spricht ja gerne auch über Erfolge, aber es gibt ja auch Dinge, die nicht funktionieren. Und ich quasi nehme das gerne auf, und quasi sobald das Telefon bei Ihnen klingelt, Frau Präzeptor, wissen wir, dass auch unser Podcast zumindest einmal gehört worden ist. Das, glaube ich, ist allein deswegen, wäre es schon schön. Aber der erste Teil der Frage ging so ein Stück weit auch in Richtung Herausforderungen. Und das würde ich auch gern noch streifen. Was waren so die wesentlichen Herausforderungen, die Sie kennengelernt haben? Das darf technologischer Natur sein, aber so wie es ja, aber glaube ich, auch viele erleben, dass das Thema Digitalisierung technologisch sozusagen vieles bieten würde, und trotzdem wird es in vielen Unternehmen bisher kaum umgesetzt. Und das kann ja dann nicht an der Technologie liegen. Also wenn Sie auch weiche Faktoren mal in Ihre Analyse mit einspielen würden, Faktor Change, welche Herausforderungen gibt es denn in der digitalen Transformation?
Also ich bin davon überzeugt, technologisch lässt sich alles lösen, auf die eine oder andere Art. Man muss nur die richtige Frage stellen. Ich glaube, die Herausforderungen sind praktisch ausschließlich auf der Change-Management-Seite. Ich würde da gerne ein Beispiel teilen. Wir haben 2014, habe ich im Vorstand das Thema Automatisierung des Request-to-Pay-Prozesses vorgestellt, wurde mehr oder weniger als No-Brainer durchgewunken. Jetzt 6 Jahre später sind wir bei einem Automatisierungslevel von ungefähr 25% und diskutieren immer noch mit einzelnen Werken, warum man das machen soll, und wo der Mehrwert liegt. Kann ich dann wirklich Personen freispielen? Also die Umsetzung selbst und das Mitnehmen der Leute, den Glauben daran, dass darin ein Mehrwert entsteht, das ist, und auch die Ängste zu nehmen, das ist die viel größere Herausforderung. Und was ich auch gelernt habe, ist, es gibt eine gewisse, vielleicht ist das auch nur bei uns im Unternehmen, aber das glaube ich nicht, es gibt eine gewisse, einen gewissen Widerstand, über die eigenen Abteilungs- oder Bereichswände hinauszudenken in einem End-to-End-Approach. Also ein wirkliches Prozessdenken ist nicht in allen Unternehmen und in allen Unternehmensbereichen etwas, was schon etabliert ist. Und das war bei uns ein Lernfaktor, der uns auch Zeit gekostet hat, weil es hat 3 Jahre gedauert, bis wir das Thema nicht als ein Einkaufsthema gesehen wurde, sondern wirklich als ein übergreifendes Projekt, wo Werke, also Produktion, Finanz, Accounts Payable und eben Einkauf, alle gemeinsam an dem Thema arbeiten, weil sonst verschiebt man ja nur die Arbeit von A nach B und hat eigentlich nicht den wirklichen Mehrwert. Und das hat mich schon einigermaßen überrascht, wie lange das gedauert hat, hier einen gemeinsamen Zugang zu finden. Und seit wir den haben, steigt die Automatisierungsrate exponentiell.
Das heißt, der Faktor Mensch, auch wenn es ja immer nach so einer bisschen merkwürdigen Dualität klingt oder eigentlich nach einer Antithese klingt, zu sagen, also wir brauchen den Faktor Mensch, um zu automatisieren und zu digitalisieren. Können Sie da zu der Rolle Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu Ihrem Team, wie Sie die mitgenommen haben, auch mit welchen Argumenten da gegebenenfalls gearbeitet werden kann, vielleicht können Sie uns sozusagen durch diesen Faktor Mensch noch ein bisschen führen oder mitnehmen.
Ja, ich denke, auch hier hat das geänderte Verständnis dafür, was der Einkauf an Business Impact liefern soll, mitgeholfen. Ich denke, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat ja ein großes Interesse daran, an einem größeren Ganzen teilzuhaben. Und wenn man dann sagt, okay, du musst jetzt eigentlich Qualitätsmanagement machen in Richtung Lieferanten, du musst die Nachhaltigkeitsthemen treiben, du musst neue Materialien sourcen, du musst verhandeln, du musst die Performance des Lieferanten managen und nebenbei solltest du dann auch noch administrative Prozesse abarbeiten, dann kommt man sehr schnell dorthin, dass man sagt, eigentlich möchte ich die administrativen Prozesse an die Maschine auslagern, damit ich mehr Zeit habe, um mich an die sage ich jetzt einmal, mehr wertschöpfenden Tätigkeiten zu kümmern. Und das war eigentlich auch unsere Storyline. Auch in Richtung Business Case war es einfach so, dass wir gesagt haben, schaut, das sind all die Anforderungen an eine Persona im Einkauf. Diese Anforderungen steigen von heute da um ein Drittel oder um ein Viertel in den nächsten Jahren, weil diese und diese und diese Themen dazukommen. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir erhöhen die Anzahl Personen, die sich damit beschäftigen, oder wir nehmen Workload raus, indem wir die Teile der Prozesse an die Maschine, an die Maschinen und an die digitalen Tools verlagern. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil es auch die Ängste rausgenommen hat der Mitarbeiter, dass sie quasi wegrationalisiert werden.
Jetzt haben wir über Ängste bei Mitarbeitern gesprochen. Wie sehen Sie es dann auf der positiven Seite? Wie sehr braucht man Treiber, um dann eine Dynamik dann auch zu erzeugen?
Das ist das Um und Auf. Also ich denke, man braucht, wie bei allen anderen Themen, braucht man mal ein paar Leuchtturmprojekte. Und Leuchtturmprojekte werden getrieben durch Projektleiter oder Menschen, die für das Thema brennen und das auch wirklich treiben wollen. Um wieder das Beispiel Automatisierung zu benennen, wir haben Werke, da ist der Automatisierungsgrad 0, plus minus 0. Und wir haben andere, wo wir schon bei 80-85% sind. Und der einzige Unterschied ist der jeweilige Einkaufsleiter, der das dort treibt oder die das dort treibt. Also der Faktor Mensch ist ganz, ganz massiv von Wichtigkeit. Auch bei anderen Themen, gerade diese, wie soll ich sagen, die Advanced Digital Tools, dafür brauche ich ja auch Menschen, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, das einmal auszuprobieren und auch damit umgehen zu können, dass man mal was ausprobiert, was nicht funktioniert, wie zum Beispiel RPA-Lösungen. Und ich meine, das ist natürlich enttäuschend, wenn man dann so einen Bot programmiert und dann eigentlich draufkommt, dass er nicht wirklich das gebracht hat, was man erhofft. Und da braucht man halt Menschen, die dieses Leuchten in den Augen kriegen, wenn man ihnen sagt, komm, jetzt suchen wir eine Lösung für das, die dann recherchieren und die was ausprobieren wollen. Also der Faktor Mensch ist eigentlich das Um und Auf. Und ich bin ohnehin davon überzeugt, über die nächsten Jahre werden wir sehen, dass alles, was Maschinen tun können, werden Maschinen tun. Das, was wir als Mensch dazufügen können, ist, aus dieser Intelligenz etwas zu machen im Umgang miteinander als Menschen, weil das werden die Maschinen nicht machen können.
Wäre schon fast ein schönes Schlusswort, aber das will ich Ihnen noch nicht ganz zugestehen. Wie sorgen Sie dafür, dass, wenn der Faktor Mensch so wichtig ist, dass die auch bei Ihnen bleiben? Weil der Markt natürlich gerade Personen, also Mitarbeitende, aufsaugt wahrscheinlich, die das Thema Digitalisierung und Einkauf sozusagen in der Kombination auch drauf haben. Also wie sorgen Sie da dafür, dass hier auch eine Nachhaltigkeit bleibt, wenn faktisch mit dem Personal alles steht und fällt?
Also Sie sprechen da einen absolut wunden Punkt an. Dieses Great Resignation, was man auch überall liest, auch wir sind davon betroffen. Zusätzlich kommt die Tatsache dazu, dass die neuen Generationen an Mitarbeitern ohnehin wesentlich mobiler sind und nicht das gleiche Loyalitätsempfinden einem Unternehmen gegenüber haben, als es vielleicht früher gegeben hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich überhaupt nicht beurteilen. Und wir fragen uns natürlich, was können wir tun? Gerade in dem Bereich Prozesse und Tools verlieren wir immer wieder sehr gute Leute. Und ich denke, man kann auf der einen Seite vieles tun, um als Unternehmen, als Abteilung, als Führungskraft interessant zu bleiben und den Mitarbeitern das zu geben, was sie brauchen. Da muss man natürlich auch immer wirklich gut hinhören, weil viele Leute viele unterschiedliche Bedürfnisse haben und eine gewisse Flexibilität in der Karriereentwicklung, in dem Zuteilen von Projekten etc. Also dass es wirklich dieses Excitement gibt, dass die Mitarbeiter gar nicht auf die Idee kommen, sich woanders umzuschauen. Unabhängig davon glaube ich aber auch, es passiert, ob wir es wollen oder nicht, und es passiert mehr als in der Vergangenheit. Das heißt, man muss auch organisatorisch die ganze Pipeline und die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, und das Wissen auf ganz andere Beine stellen, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. Weil es geht einfach nicht, dass man jedes Mal bei Null anfängt, weil ein Business Process Owner das Unternehmen verlässt oder man nur eine Person hat, die sich mit den E-Katalogen auskennt, sondern das muss man halt einfach auf breitere Beine stellen, um das Risiko für das Unternehmen auch zu managen und parallel attraktiv bleiben.
Ich vermute, dass, oder meine Hypothese wäre, dass Attraktivität auch damit korreliert, dass man spannende Themen anbietet. Da würde ich dann quasi noch den Scheinwerfer ein Stück weit in die Zukunft drehen. Das heißt, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigen Themen, mit denen sich der Einkauf in den nächsten Jahren beschäftigt? Was davon können wir auch weiter mit der Digitalisierung unterstützen, beziehungsweise wo sehen Sie die Zukunftsentwicklungen im Digitalisierungsumfeld?
Ich habe es eh schon genannt. Ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Aspekten, sei es im Produkt, sei es was Klima-Impact anbelangt, aber auch was den Bereich Menschen und Corporate Social Responsibility anbelangt, wird zunehmend eine Herausforderung für den Einkauf werden, weil diese Verantwortung nicht beim eigenen Unternehmen aufhört, sondern eben auch auf die Lieferanten weitergegeben wird. Und gleichzeitig ist das auch ein Anspruch, den viele junge neue Mitarbeiter an ein Unternehmen stellen. Also ich denke, Unternehmen, die nicht nachweislich an dem Thema Nachhaltigkeit und wie kann ich als Unternehmen nachhaltige Business Practices einführen. Wie stelle ich sicher, dass ich für die zukünftige Welt einen positiven Beitrag leiste und nicht nur Ressourcen aufbrauche? Die Unternehmen, die das nicht tun, werden allalong keine Mitarbeiter bekommen und somit auch keine erfolgreichen Unternehmen mehr sein. Weil das schauen sich die jungen Leute ganz, ganz, ganz massiv an.
Und haben Sie da auch schon die Brücke zur Digitalisierung geschlagen bei Mondi? Das heißt, haben Sie das Thema Nachhaltigkeit? Und wenn ja, wie haben Sie es mit dem Thema Digitalisierung mit Einkaufsbezug zusammengebracht?
Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema Transparenz. Also wir haben gerade vor einem halben Jahr mit einem Projekt begonnen, das heißt Lieferanten-Engagement und verantwortungsvolles Einkaufen. Und da geht es einfach ganz stark darum, dass wir definieren, was wir erreichen wollen, sei es im Scope 3 Emissionen, sei es beim Risikomanagement, was ESGs anbelangt. Und dafür ist ganz klar, brauchen wir digitale Unterstützung. Wir haben 20.000 Lieferanten, das kann niemand mit einer manuellen Datenbasis mehr managen. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir das auf eine einheitliche Art und Weise tun, weil als Unternehmen selbst sind wir auch in der Verantwortung gegenüber unseren Shareholdern, um denen nachweisen zu können. Dort haben wir uns verbessert. Das ist unser Ziel. Im Vergleich zum Ziel stehen wir dort oder da, aber auch, wo sehen wir Risiken und wie können wir mit diesem umgehen? Und ich denke, das macht, also zumindest in meiner Erfahrung, macht das auch die Funktion Einkauf wesentlich spannender für junge Mitarbeiter, weil es sehr holistisch ist und weil man halt wirklich einen Beitrag leisten kann im Unternehmen, um eben einen Purpose, wie man so schön sagt, beziehungsweise einen Beitrag für eine bessere Welt liefern zu können. Und das macht den jungen Leuten Spaß. Und wenn das dann kombiniert ist mit Technologien und auch einem sehr internationalen und diversen Umfeld, dann ist das schon eine spannende Tätigkeit. Ja.
Es fasst eigentlich unser Gespräch, glaube ich, auch sehr gut zusammen. Nämlich, dass wir sagen, Digitalisierung ist wichtig, ein wichtiger Enabler, bereitet aber auf und ermöglicht viel spannendere oder nicht viel spannendere Themen, sondern schafft erst die Räume, um dann Themen wie Internationalisierung, wie das Thema Nachhaltigkeit dann auch mit dem entsprechenden Fokus auch anzugehen. Also von daher vielen Dank für diesen, Sie haben es ja gerade auch selber gesagt, holistischen Einblick. Ohne dass wir das Thema Digitalisierung aus den Augen verloren haben, glaube ich, bleibt ein ganz zentrales Thema, weil es eben ohne die Digitalisierung, und das haben Sie, finde ich, gerade beim Thema Nachhaltigkeit perfekt aufgezeigt. Es prasseln so viele Informationen auf Unternehmen ein, die kann man gar nicht mehr ohne digitale Tools erreichen. Vielen herzlichen Dank, Frau Präzeptor, dass Sie uns da den Einblick in Ihr Tätigkeitsfeld, in Ihr Unternehmen gegeben haben und so quasi die Möglichkeit auch für andere Unternehmen geben, die Kaufkraft, der sich unser Podcast ja widmet, entsprechend weiterzuentwickeln. Herzlichen Dank.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.